Danke für die freundliche Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und wie schon angeklungen, ich bringe Grüße mit aus der Gemeinde, wo ich herkomme, aus der Gemeinde in Raden, aus der EFBG Raden, direkt an der B am Freibad 41. Und ich musste darüber nachdenken, wann ich das letzte Mal hier war. Damals stand ich auch hier oben in einer etwas anderen Funktion. Ich habe mehr oder weniger rumgepöbelt, rumgeschrien und Menschen dazu aufgefordert, in den Krieg zu ziehen. Natürlich in Verkleidung. Und es war das Martin-Luther-Musical. Und daher kommen mir einige Gesichter bekannt vor. Vielleicht erkenne ich den einen oder anderen mit Maske nicht mehr so gut. Aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Und ich weiß nicht, ob ihr euch überhaupt an mich erinnern könnt. Aber kurz zu meiner Person. Mein Name ist Edgar. Ich bin heute mit meiner Frau hier und unserer kleinen Tochter. Wir sind letztes Jahr Eltern geworden. Ich bin 29 Jahre alt, arbeite hier in Espelkamp. Wir kommen aus Raden und ja, wie schon gesagt, wir gehen auch dort oder gehören zur Gemeinde in Raden, der EFBG. Heute, so wurde es mir auch gesagt und so ist es auch schon durchgeklungen, findet eine Art ja, Einschulungsgottesdienst statt. Kinder werden eingeschult und ich kann mich nicht mehr genau an den Tag meiner Einschulung erinnern. Es ist schon ein paar Jahre her und ja, so gar nicht, man will das so gar nicht wahrhaben, ja, vor knapp 20 Jahren. Da saß ich auch bestimmt, so wie einige hier, die sich gerade am Anfang auch gemeldet haben, in den Reihen und ja, saß in so einem Einschulungsgottesdienst und ich meine mich zu erinnern, dass ich eine Schultüte in der Hand hatte, die meine Mama mir noch gebastelt hat. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr ganz so gut daran erinnern. Ich weiß aber, ich wurde definitiv eingeschult und es gab auch so einen Einschulungsgottesdienst. Und Bilder bestätigen das Ganze auch. Was ich aber ganz bestimmt weiß, ich war tierisch aufgeregt. Und was ich euch auch verraten kann, heute bin ich nicht weniger aufgeregt. Sowas verlernt man nicht. Das bleibt. Aber ich hoffe, dass wir uns ja, auf das Wort konzentrieren können, dass wir etwas mitnehmen, dass wir für unseren Alltag etwas lernen und Gott auch durch das Wort zu uns spricht. Genau, die Folie bitte einmal einblenden, wenn es möglich ist. Genau. Ich habe das Thema, das ich heute bringe, überschrieben, Entschlossenheit für Christus. Und bei uns in der Gemeinde bin ich jetzt schon mit einigen Predigten zum Jakobusbrief bin ich schon dabei, den Brief durchzupredigen und ich dachte, es wäre wieder eine gute Möglichkeit, einfach nochmal den Anfang ja, mit euch durchzugehen und einfach darüber zu schauen und zu gucken, was möchte Jakobus uns durch diesen Brief auch heute noch sagen? Was können wir von Jakobus lernen? Was hat er zu sagen? Doch bevor wir an den Text gehen, habe ich ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich frage jetzt mal ganz konkret die Kinder, wer weiß, was das ist? Was kann man auf dem Bild sehen? Okay, vielleicht die Erwachsenen aus meinem Alter. Einfach reinrufen. Genau, 1, 2 oder 3. Die Zahlen sieht man da auch ganz gut. Es ist eine TV-Sendung. Und erstaunlicherweise gibt es sie bis heute noch, also sie ist schon einige Jahrzehnte alt. Als ich Kind war, habe ich diese Sendung sehr, sehr gerne geguckt, einmal in der Woche, am Wochenende. Und bei dieser TV-Sendung ging es darum, es gab einen Moderator und der hat eine Frage oder mehrere Fragen gestellt. Und zu jeder Frage gab es 3 Antwortmöglichkeiten, ja, und deswegen 1, 2 oder 3. Es gab auch immer 3 Teams, das kann man hier auf dem Bild auch ganz gut erkennen, Rot, Gelb und Blau. Und jedes Team hatte auch 3 Spieler oder Teilnehmer. Jetzt hatte der Moderator eine Frage gestellt und innerhalb von Sekunden soll man sich für die richtige Antwort entscheiden. Bis es heißt, 1, 2 oder 3, letzte Chance, vorbei. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Möglichkeit mehr, sich auf ein anderes Feld zu bewegen. Und es ist jetzt nicht immer so, dass alle Teilnehmer am Ende der Zeit auf dem gleichen Feld stehen. Also nicht alle haben die gleiche Antwort gewählt. Dann kam nochmal ein Spruch, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Mit diesen Worten wurde dann die richtige Antwort eingeblendet. Und wer richtig steht, der bekommt als Belohnung einen Punkt. Und wer nicht richtig steht, der geht leer aus. Wer am Ende, also dieser Sendung oder dieser ganzen Fragen, wer am Ende die meisten Fragen richtig beantwortet hat, also als Team, das Team bekommt dann einen Pokal und man konnte sogar Geld gewinnen, dass man dann ja der Schulklasse, wo man dann herkommt, spenden konnte. Und ich saß vor diesem Bildschirm und habe diese Sendung gesehen und habe innerlich gedacht, ich möchte so gerne dabei sein. Ich habe es mir wirklich sehr gerne gewünscht, einmal dabei zu sein. Ich habe mitgefiebert und ja, ich war relativ erstaunt, dass es diese Sendung wirklich immer noch gibt. Gut, die Begeisterung dafür hat sich ein bisschen gelegt, aber es hat ein bisschen Erinnerungen in mir hervorgeholt, als ich diese Bilder wieder gesehen habe. Bei dieser Sendung, es ist glaube ich schon durchgeklungen, geht es darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Kinder, ihr kommt in ein paar Tagen das erste Mal in die Schule und auch dort werden euch Fragen begegnen, auf die ihr eine Antwort finden müsst. Ihr müsst euch also entscheiden. Und es bleibt nicht nur dabei, dass es so in der Grundschule ist, sondern je älter man wird, desto mehr Entscheidungen muss man treffen. In der weiterführenden Schule, in der Ausbildung, in der Arbeit, im Alltag. Behaltet dieses Beispiel, das ich jetzt gerade gezeigt habe, im Kopf, im Hinterkopf. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Wie schon angeklungen, ich möchte mit euch einen Text lesen und mit euch darüber nachdenken, wie wir im Leben Entscheidungen treffen und welche Auswirkungen diese Entscheidungen haben können. Ich lese aus Jakobus 1, Vers 1. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, seid gegrüßt. Wer ist Jakobus? Wir wollen einmal ganz kurz die Person betrachten. Jakobus, so wissen wir das aus einigen anderen Stellen aus der Bibel, ein paar Informationen haben wir über ihn, ist der Halbbruder von Jesus gewesen. Das heißt, er ist mit Jesus zusammen aufgewachsen. Er hat die Kindheit mit Jesus verbracht. Er ist der Verfasser des Jakobusbriefes, deswegen heißt der Brief wahrscheinlich auch so. Er war der Leiter der Urgemeinde in Jerusalem zu der damaligen Zeit. Und von ihm wissen wir auch, dass er in seinem Leben als erwachsener Mann erstmal nicht an Jesus geglaubt hat. Wir wissen nicht die Gründe, zumindest hat er ihn nicht als Herrn anerkannt. Warum auch immer, vielleicht weil er mit ihm aufgewachsen ist, weil er ihn als Bruder kannte. Er wollte es nicht wirklich wahrhaben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der Herr ist. Aber später wissen wir, dass Jesus ihm begegnet ist nach der Auferstehung und er findet zum Glauben. Er erkennt Jesus als seinen Herrn an und das schreibt er hier auch in diesem ersten Satz, in diesem ersten Vers. Er bezeichnet Jesus als seinen Herrn und Gott. Er schreibt nicht Jakobus, Bruder von Jesus, sondern er schreibt Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er selbst bezeichnet sich als einen Knecht und es zeigt auch, zumindest in diesem damaligen Kontext, diese enge Verbindung, diese Vertrauensbeziehung, die er zu seinem Herrn Jesus hatte. Und im Grunde genommen ordnet er sich, sagt er damit, ich ordne mich meinem Herrn unter, ich ordne mich Jesus unter und ich überlasse mich selbst ganz dem Willen meines Herrn, dem Willen Christi. So viel zu seiner Person. Er schreibt aber noch Weiteres, und zwar an wen er diesen Brief richtet. Mit diesem Brief richtet er sich an die Judenchristen der damaligen Zeit. Das heißt, das ist mit diesen 12 Stämmen Israels gemeint, die aufgrund einer, wahrscheinlich einer Verfolgung zerstreut gelebt haben. Das heißt, in verschiedenen Orten außerhalb von Jerusalem gelebt haben. Und an diese Personen richtet er sich. Und das ist wichtig zu wissen, denn dadurch können wir gleich im weiteren Text genauer nachvollziehen, was Jakobus auf dem Herzen hatte, was er diesen Personen mitgeben wollte. Jetzt ist es so, dass es zu der damaligen Zeit keinen Newsticker gab, dass Jakobus irgendwas veröffentlicht hat und jeder sofort mitbekommen hat. So eine Nachricht, so ein Brief, der musste erstmal verschickt werden. Dann wurde er weitergegeben von Person zu Person. Vielleicht wurde er auch abgeschrieben und dann an alle möglichen Personen, die diesen Brief erhalten sollten, weitergeleitet. Also kann es sein, dass einiges an Zeit verstrichen ist, bis die Personen wirklich diesen Brief bekommen haben. Heute haben wir alles schön geordnet in der Bibel und können diesen Text sofort im Zusammenhang, auch im Kontext der Bibel betrachten. Ich lese einmal weiter, ab Vers 2, Jakobus 1, ab Vers 2. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wenn wir den ganzen Brief aufmerksam durchlesen, merken wir, dass Jakobus mit diesem Brief Hilfestellung geben will. Er schreibt ja an die Personen, die in der Zerstreuung leben, die vielleicht ohne Gemeinde sind oder nur noch wenige sind. Und er will Hilfestellung geben, wie sie als Christen, wie sie als Gläubige, und das gilt auch heute für uns, wie sie im Glauben wachsen können. Und ja, wie er es schon schreibt, wer glaubt, dieser oder Bewährung im Glauben setzt Prüfung voraus. Wenn ich glaube, werde ich geprüft. Jakobus schreibt an Gläubige, die in ihrem Leben immer wieder geprüft werden, wo ihr Glaube auf die Probe gestellt wird. Was bedeutet es, wenn ich geprüft werde? Oder was bedeutet es, wenn mein Glaube angefochten wird, so wie es im Text heißt? Das heißt, es wird geprüft, ob ich Gott vertraue oder dem, was mich zur Sünde, ja, leiten will. Und dabei gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Dinge im Leben, die uns ja begegnen können, die eine Form der Prüfung sind. Eine davon, Leid und Schmerz. Diese Dinge haben das Potenzial, ja, uns zu prüfen im Leben, aber sie haben auch das Potenzial, Sünde mit sich zu bringen. Wenn wir leiden, wenn wir Schmerzen haben, körperlich oder auch geistlich, sind wir dazu in der Lage zu sündigen. Und im Prinzip gilt, der Glaube von jedem Gläubigen soll geprüft werden und der Gläubige soll in dieser Prüfung nicht sündigen. Das ist das Ziel des Ganzen. Und bei Jakobus geht es jetzt nicht nur um Bewährung des Glaubens, also die Echtheit des Glaubens, sondern auch um Wachstum, ja, den Schritt danach und die Frucht, die aus dem Glauben heraus entstehen soll. Und das findet sich auch im Kontext der Bibel wieder. Paulus schreibt ja auch von der Frucht des Geistes. Die Aufgabe eines gläubigen Christes ist es also, seinem Herrn, so wie Jakobus sich auch seinem Herrn untergeordnet hat, also Gott, Jesus, treu zu sein und Frucht zu bringen. Die Verse, die wir jetzt gerade gelesen haben, dort zeigt Jakobus das richtige Verhalten, wenn Prüfungen auf mich zukommen, wie soll ich mich verhalten, beziehungsweise, ja, hier steht Versuchungen oder Anfechtungen. Ich werde das Ganze meistens mit Prüfungen beschreiben. Mein Glaube muss immer wieder auf die Probe gestellt werden, er muss immer wieder geprüft werden. Warum? Damit der bewährt werden kann, damit der Glaube bewährt werden kann und ich wachsen kann im Glauben. Und insgesamt nennt Jakobus hier drei Aufgaben, wie man sich in so einer Prüfung, ja, verhalten soll. Und ich möchte das Ganze mal an einem kurzen persönlichen Beispiel aufzeigen. Vor ein paar Jahren habe ich meine Ausbildung gemacht und im Rahmen dieser Ausbildung gehören natürlich Prüfungen dazu. Und ob es jetzt Prüfungen im Laufe der 3 Jahre der Ausbildung sind oder die Abschlussprüfung, wenn so eine Prüfung anstand, dann wurden Termine bekannt gemacht. Das heißt, der Lehrer gab an dem und dem Tag schreiben wir eine Prüfung über das und das Thema. Und dann lag es an jedem Einzelnen, Vorbereitung zu treffen. Bereite ich mich auf diese Prüfung vor? Nehme ich mir die Zeit und lerne den Inhalt, der eventuell drankommen kann? Oder gehe ich unvorbereitet in diese Prüfung? Solche Fälle gibt es auch, habe ich gehört. Letztendlich, man wusste, die Prüfung kommt und der Tag der Prüfung war auch da. Aber der Inhalt der Prüfung war meistens doch eine Überraschung. Und zwar in dem Sinne, man wusste nämlich nicht ganz genau, was kommt denn jetzt dran? Das heißt, ich lerne eine gewisse Menge und muss mir dieses Wissen aneignen, aber nur ein kleiner Teil davon wird abgefragt. Und habe ich das Richtige gelernt? Habe ich alles gelernt, was ich für diese Prüfung brauche? Man wusste nicht genau, was drankommt oder wie die einzelne Aufgabe aussieht. Und Es gab nicht wenige Prüfungen, wo ich saß und hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich genau das gelernt. Aber meistens ist es im Leben so, man weiß nicht, was in einer Prüfung auf einen zukommt. Prüfungen können in unserem Leben überraschend für uns sein. Der Text sagt aber auch, dass sie nicht nur überraschend sein können, sondern auch vielfältig. Ja, deswegen schreibt er mancherlei, dieses Wort heißt vielfältig. Sie können bunt sein, auf verschiedene Arten und Weisen. Sie können vielfältig ausfallen und es gibt keine Musterlösung oder ein bestimmtes Muster, wie man so eine Prüfung bestehen kann. Aber eins steht fest, und das müssen wir uns im Hinterkopf behalten, Gott beabsichtigt mit Prüfungen immer Gutes. Die Prüfung selbst, Jakobus schreibt ja von Freude, diese Prüfung selbst ist nicht Freude. Man freut sich eigentlich nicht, wenn man unter Druck steht, wenn man geprüft wird, sondern die Auswirkungen danach, also das, was danach kommt, das soll bei mir in meinem Leben Freude bewirken. Das sagt er in diesem zweiten Vers, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und Jakobus richtet sich ja an die Gemeinde, er schreibt auch meine Brüder und Schwestern, das zeigt auch die enge Verbindung zu ihnen. Und er beginnt diesen Brief mit einem direkten Befehl, erachtet. Und ja, grammatikalisch benutzt er hier auch sogar den Imperativ, es ist wirklich ein Befehl, erachtet es für lauter Freude, haltet es für lauter Freude. Bestimmt, dass es Freude sein soll. Ja, er fordert den Leser auf, jeder, der diesen Text gelesen hat und wir auch, er fordert den Leser dazu auf, zu bestimmen. Das heißt, wenn ich das lese, ich soll bestimmen, ich treffe eine Entscheidung. Und Jakobus ruft zum Handeln auf. Ja, wenn ein Befehl erfolgt, dann muss ich aktiv werden. Der Befehl lautet, bestimme, dass es Freude sein wird und entscheide dich so, dass du dich am Ende freuen kannst. Das heißt, es gibt Entscheidungen, die uns Freude bringen können oder auch im Gegenteil, die keine Freude bringen können oder werden. Warum soll ich mich jetzt entscheiden, Freude zu haben? Das beantwortet er auch im dritten Vers, wo er sagt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Also kommt auch ein Zusatz, Bewährung des Glaubens bewirkt immer Geduld, also auf Bewährung des Glaubens folgt Geduld. Geduld ist eine wichtige Voraussetzung, um in einer Prüfung standhaft zu sein, um einer Prüfung überhaupt standhalten zu können. Wer vor einer Prüfung wegläuft, ja, oder vielleicht im Rahmen der Schule, wer eine Prüfung nicht antritt, wer das also verweigert, der kann nicht geprüft werden. Und der bekommt am Ende auch kein Zertifikat, du hast diese und diese Ausbildung abgeschlossen. Und jeder, der ein Gläubiger, der einer Prüfung nicht vor einer Prüfung wegläuft oder sie verweigert, das ist nämlich auch möglich, der kann im Glauben nicht wachsen, der dreht sich im Kreis, der bleibt auf der Stelle stehen. Wenn ich keinen Glauben habe, bin ich auch nicht in der Lage, Übles oder böse Dinge in meinem Leben zu ertragen. Die Prüfung, von der Jakobus schreibt, ist also eine Art Beweis, ob ich Glauben habe oder nicht. Warum ist es für Jakobus so wichtig, dass ich bestimmen soll, dass es Freude sein soll, wenn ich geprüft werde? Die Antwort lautet, dass der Sinn und das Ziel dieser Situation, dieser Prüfung, die zunächst unangenehm ist, in der ich mich gerade befinde, dass es ein guter Sinn und ein gutes Ziel sind. Allein das kann für den Anfang schon ein Trost sein. Ja? Der Sinn dieser Prüfung hat immer etwas Gutes, bringt etwas Gutes mit sich. Vers 4, die Geduld aber, jetzt spricht er halt weiter von der Geduld, soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Und zunächst, wenn wir das so lesen, wirkt das irgendwie paradox. Eine Prüfung ist ja eine unangenehme Situation, eine Situation, die überraschend kommt, wo mir etwas zu fehlen scheint, weil ich ja nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und Jakobus sagt, wenn euch etwas fehlt, dann wird es euch an nichts fehlen. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ist das ein Widerspruch? Wir müssen uns eins klar machen. Ich habe es eben schon erwähnt, Gott möchte immer etwas Gutes bewirken. Er möchte uns auch immer etwas Gutes geben, weil er uns liebt. Und Gott ist auch der Einzige und derjenige allein, der geben kann. Vielleicht habe ich in einer Prüfung das Gefühl, dass ich auf etwas verzichten muss oder dass mir etwas fehlt. Ja? Als Beispiel die Steuererklärung. Wahrscheinlich auch der eine oder andere dieses Jahr schon abgegeben. Zunächst fülle ich die Felder aus und muss alles angeben. Die Versuchung ist da, falsche Angaben zu machen, damit ich am Ende des Tages ein bisschen mehr auf dem Konto habe. Was wäre das richtige Verhalten? Ja, ich gebe alles richtig an und habe das Gefühl, ich habe weniger auf dem Konto. Also als Christ, als Gläubiger habe ich das Gefühl, ja, ich habe dieser Versuchung jetzt vielleicht widerstanden, ich habe dieser Versuchung standgehalten, aber als Christ, ich ziehe doch immer den Kürzeren. Alle anderen machen das auch und so, also sie profitieren davon, wenn sie falsche Angaben machen. Wieso ziehe ich als Christ immer den Kürzeren? Und das ist nicht nur bei der Steuererklärung so, das war jetzt nur ein Beispiel, sondern auch allgemein im Alltag. Ja, ich kann mir vielleicht nicht alles kaufen, was ich will. Ich kann mir vielleicht nicht alles nehmen, was ich will, wie es vielleicht manche andere tun. Ja, mir fehlt die Erfüllung in meinem Leben. Ich meine es zumindest. Mir fehlt Gesundheit. Warum sind andere gesund und ich nicht? Ja, mir fehlt etwas und ich ziehe den Kürzeren, nur weil ich glaube. Und genau das möchte Jakobus widerlegen. Er sagt nämlich, wenn du in einer Prüfung stehst und sie widerstehst, dann hast du das Gefühl, oder dir wird etwas Irdisches genommen, etwas, woran du dich geklammert hast. Ja, vielleicht wird dir dein Auto, dein Haus, deine Gesundheit, dein Geld, dein Beruf, irgendetwas genommen und du hast erstmal das Gefühl, da ist eine Lücke, ich habe einen Mangel. Aber weil Gott gut ist und weiß, was wir im Leben brauchen, gibt er uns stattdessen im Austausch nicht weniger als ewiges Leben. Gott gibt uns stattdessen im Austausch ewiges Leben. Das heißt, auf der Erde, ich gebe ab, ich verzichte auf möglichst alles, ich verliere alles, aber Gott auf der anderen Seite gibt Dinge, die vom ewigen Wert sind. Und das ist wichtig zu verstehen. Prüfungen können uns hart treffen im Leben. Sie können uns überfordern, sie können uns durcheinander bringen, sie können uns ziellos machen. Und ich kann als Christ auch das Ziel aus den Augen verlieren, nämlich Christus. Und vielleicht sitzt der eine oder andere hier und hat dieses Gefühl und es schreit innerlich in dir, wie soll ich das nur schaffen? Die nächste Woche steht an, das nächste Problem steht an, wie soll ich damit fertig werden? Wenn der Glaube auf die Probe gestellt wird, dann darf es nicht an Weisheit mangeln oder darf es nicht an Weisheit fehlen. Das Schöne ist, dass Jakobus auch direkt eine Antwort gibt, was brauche ich denn, welches Mittel brauche ich denn, um in einer Prüfung standhaft zu bleiben, um einer Prüfung überhaupt durchzukommen. Ich lese einmal ab Vers 5 weiter, Jakobus 1 ab Vers 5. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Hier kommt die Antwort. Um Prüfung zu bestehen, brauche ich Weisheit. Und Weisheit kommt von Gott. Als Mensch kann ich nicht auf alles und jeden eine Antwort haben. Und Jakobus macht hier nochmal deutlich, dass wir Menschen ohne Ausnahme von Gott abhängig sind. Ich als Mensch bin begrenzt in meinen Möglichkeiten und ich brauche göttliche Weisheit in meinem Leben. Nun, was ist Weisheit? Weisheit hat etwas, Vorausschauendes. Etwas, wo ich in die Zukunft blicke. Wer weise ist, der hat ein Ziel vor Augen, auch wenn die Zukunft vielleicht noch unbekannt ist. Und wie ich schon gesagt habe, Weisheit kommt von Gott, das sagt der Text auch. Und wenn wir Jakobus den Brief lesen, dann bezieht er sich wirklich sehr stark, es sind sehr viele Ähnlichkeiten zu den Sprüchen von Salomo und auch zu der Bergpredigt von Jesus, das haben wir am Rande gesagt. Und in Sprüche 2, Vers 6 kann man das auch nachlesen, wo geschrieben wird, Weisheit kommt von Gott. Nochmal als Bestätigung. Wie bekomme ich jetzt Weisheit? Das sagt der Text auch, indem ich Gott darum bitte, indem ich darum flehe. Und warum brauche ich diese Weisheit? Warum muss ich Gott darum bitten? Warum habe ich sie nicht einfach? Nun, Weisheit fehlt uns hier und da im Leben. Und Jakobus fordert hier wieder auf, werdet aktiv. Wenn ihr merkt, ihr könnt dieser Prüfung nicht standhalten, ihr habt nicht alle Mittel und Materialien, die ihr braucht, um diese Prüfung standzuhalten, dann wendet euch an Gott und er gibt euch das, was ihr dafür braucht. Wir müssen aktiv werden. Und das Beste daran ist, Gott gibt gerne und er gibt im Überfluss. Er ist so großzügig, dass er mehr gibt, als wir erbitten können. Dieser Vers sagt, dass Gott gerne und willig gibt. Übrigens anders als der Teufel. Gott macht keine Vorwürfe. Und vielleicht kennt ihr die eine oder andere Situation im Leben. Ja, da wird man von Vorwürfen geplagt. Gott macht keine Vorwürfe. Er sagt nicht, ach, jetzt kommst du schon wieder an. Jetzt, wo du meine Hilfe brauchst, kommst du angekrochen. Nein, Gott erwartet, dass wir kommen. Und wenn wir kommen und ihn bitten, dann gibt er uns. Und das ist wichtig zu wissen, das ist schön zu wissen. Und er weiß es auch, was wir brauchen, weil er uns geschaffen hat. Er weiß, was für ein Geschöpf ich bin und dass ich auch seine Hilfe brauche. Natürlich sind wir manchmal ja zu stolz oder wir hindern uns selbst daran, demütig zu Gott zu kommen. Jetzt sagt Jakobus auch, wie wir bitten sollen. Ja, und da ist ein wichtiger Ansatz, ein wichtiges Wort. Wie sollen wir bitten? Und zwar im Vertrauen, im Glauben. Wenn wir im Glauben oder im Vertrauen beten oder bitten, dann glauben wir, dass Gott gut ist und wir schenken ihm dementsprechend auch unser Vertrauen. Bei dieser ganzen Sache ist der Knackpunkt ja immer wieder, wir wissen nicht, was Gott uns geben wird. Oft kommen Dinge ja anders, als wir denken. Jetzt komme ich als Gläubiger, weil ich weiß, mir fehlt etwas, zu Gott und bitte ihn darum. Aber ich kann mir trotzdem im Weg stehen und sagen, ich weiß aber nicht, ob das, was Gott mir gibt, wirklich das ist, was ich will. Und da können wir uns selbst oft auf die Füße treten. Ein Beispiel, wie wir das Ganze verstehen können. Wenn ich beispielsweise, wenn ich krank bin und das länger anhält, dann kann Gott mich gesund machen. Das heißt, ich vertraue auf sein Wesen, dass er das kann, dass er ja die Macht hat, mir meine Gesundheit wiederzugeben. Gott gibt aber keine Zusage, dass er mich gesund machen wird. Ja, und da ist der feine Unterschied. Gott kann mich gesund machen, aber er sagt nie, dass er mich gesund machen wird. Das heißt, ich vertraue einmal auf sein Wesen, dass er es kann, dass er die Macht hat, und ich vertraue auf sein Wort. Ja, ich vertraue darauf, dass er mich nicht gesund machen wird. Ja, das ist ein feiner Unterschied. Wenn wir etwas erwarten dürfen aus der Schrift, dann nur, wenn es eindeutig zugesagt wurde, wenn es eindeutig gesagt wurde in der Schrift. Und das Schöne an diesem Text ist, dass es zugesagt ist, dass Gott Weisheit geben wird. Nicht, dass er sie nur geben kann, sondern er wird sie auch geben. Es ist eine feste Zusage. Bitten ohne zu zweifeln, das ist reines Vertrauen. Und im Gegensatz dazu bringt Jakobus ja auch ein Beispiel. Und er nennt hier einen Zweifler, im Gegensatz zu dem, der Vertrauen hat auf Gott, der Gott sein Vertrauen schenkt. Im Gegensatz dazu gibt es den Zweifler. Und ein Zweifler ist einer, der sich nicht wirklich entscheiden kann. Er ist hin und her gerissen, er hat auch kein genaues Ziel vor sich. Es ist so, als ob er zwei Stimmen in sich hat. Die eine sagt dies, die andere sagt das. Und jetzt kommen wir auf die Prüfung zurück. Jede Prüfung ist eine Frage, eine direkte, persönliche Frage an uns. Bleibe ich Gott treu oder wende ich mich von ihm ab und gehe meinen eigenen Weg? Vertraue ich oder zweifle ich? Und Jakobus macht Mut, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Andererseits, wer zweifelt, der bekommt nichts von Gott. Und dieser Zustand, der wirkt sich auf den Charakter und das Leben von mir und dir aus, auf unser Leben. Wer anfängt zu wanken, ja, Jakobus benutzt hier dieses Beispiel von Wasser, von Wellen, die hin und her gepeitscht werden. Es ist Unruhe da, Chaos, keine Welle ist wie die andere, nichts geordnet, stürmisch. Wer anfängt zu wanken, also hin und her zu wackeln, der wird sein ganzes Leben weiterhin unbeständig verbringen. Erinnert ihr euch noch an das Bild vom Anfang? Ja, aus der Sendung 1, 2 oder 3. Und genau nach diesem Prinzip können wir uns das vorstellen. Solange ich mich nicht zu Gott wende, werde ich bis zum Schluss keine Entscheidung treffen können. Ich werde immer zwischen 1, 2 oder 3 hin und her springen und ich werde nie wissen, welche Antwort ich brauche, welche die Antwort die richtige ist. Das Schöne ist, dass wir mit unseren vielen Fragen, die uns im Leben begegnen, immer zu Gott kommen dürfen. Und wenn es uns, ja, wenn uns das zum Glauben Notwendige fehlt, ja, zum Beispiel hier die Weisheit, wenn uns die Weisheit fehlt, das, was notwendig ist, um zu glauben, dann sollen wir zu Gott kommen und es von ihm erbitten. Und das Schöne ist die Zusage, Gott wird es uns mit Gewissheit geben. Darauf dürfen wir vertrauen. Wir sollten unser Vertrauen immer ganz auf Gott setzen und es nicht zwischen Gott und anderen Größen teilen. Ja, das ist wichtig, dass wir nicht hin und her wanken. Entscheide dich für Gott oder das andere. Gott sagt dir, was danach kommen wird. Alles andere bewirkt kein Wachstum in deinem Glauben. Jetzt bleiben wir nicht bei diesem traurigen Ende stehen, dass alle verzweifeln und hin und her wanken. Es gibt nämlich gute Aussichten. Und ich überspringe jetzt einen kleinen Teil. Wir kommen einmal direkt zum Vers 12, Jakobus 1, Vers 12, wo Jakobus diese Aussichten nochmal schildert. Was habe ich davon, wenn ich einer Prüfung, das, was anstrengend ist, wenn ich dem entgegengehe und standhaft bleibe, mit der Weisheit, die ich von Gott erbeten habe? Was habe ich denn davon, wenn ich das Ganze durchgehe? Und er sagt ganz genau, Geduld wird belohnt. Jakobus 1, Vers 12, selig ist, wer Anfechtung erduldet. Warum? Denn nachdem er bewährt ist, also derjenige, der angefochten wurde, denn nachdem er bewährt ist, ja, grob geschätzt, 20.000 Entscheidungen pro Tag, jeder von uns. Das ist eine ganze Menge. Darunter fallen Sachen wie, stehe ich auf, stehe ich nicht auf? Putze ich mir die Zähne nicht? Esse ich jetzt was, esse ich jetzt nichts? Gehe ich jetzt schlafen oder nicht? Und so weiter und so fort. Die Liste ist lang, ja, 20.000. Das meiste davon, das Gute ist, also unser Gehirn wäre natürlich völlig überfordert, wenn das alles wirklich aktiv stattfinden würde vor unseren Augen. Das meiste davon entscheiden wir ja unterbewusst oder aus Gewohnheit. Aber es sind Entscheidungen, die unser Gehirn irgendwo trifft. Es gibt aber auch deutlich schwierigere Entscheidungen im Leben, als putze ich mir die Zähne oder putze ich mir sie nicht. Es gibt schwere Entscheidungen in unserem Leben, wo wir vielleicht keine klare Antwort haben. Und dann dauert es ein bisschen, bis wir diese Antwort finden. Es gibt auch diesen Spruch, ich entscheide aus dem Bauch heraus. Nun, das kann hin und wieder richtig sein, aber solche Entscheidungen können meistens oder sind meistens unvorbereitet und können große Folgen nach sich tragen. Kinder, worauf freut ihr euch am meisten, wenn ihr bald in die Schule kommt? Die Frage wurde heute schon gestellt. Worauf freut ihr euch am meisten? Ja, sind es die Prüfungen, Klausuren, Zeugnis am Ende des Jahres? Ich kann euch sagen, worauf ich mich am meisten gefreut habe, das sind die Ferien. Ja, endlich Pause von der Schule, wo man sich ein bisschen erholen kann. Ich möchte das Ganze nochmal zusammenfassen, so wie Jakobus diesen Brief einleitet. Du als Gläubiger, worauf freust du dich, wenn dein Glaube auf die Probe gestellt wird? Worauf kannst du dich freuen? Siehst du nur die Prüfung vor Augen oder bist du so weise, dass du das danach sehen kannst? Dass Gott dir etwas gibt, was ewigen Wert hat? Oder weichst du ständig aus und strauchelst hin und her? Ja, es kann unangenehm werden, aber jede bestandene Prüfung, bei der wir Gott um Weisheit bitten, weil wir es allein niemals schaffen, und das müssen wir uns zugestehen, hilft uns, im Glauben zu wachsen und Jesus ähnlicher zu werden. Und ich habe noch ein letztes Bild, und ich hoffe, es bleibt euch hängen, wo das Ganze nochmal zusammengefasst wird. Du entscheidest. Jeder von uns muss aktiv werden und du triffst die Entscheidung. Wirst du dich danach freuen können oder nicht? Ein letztes Zitat. Wenn du eine Entscheidung treffen musst und du triffst sie nicht, ist das auch eine Entscheidung. Du hast die Wahl, du entscheidest. Amen.